das ist das, wo ich sagen kann, wo ich stolz bin, dass ich es geschafft habe, die Krankheit zu kontrollieren. Es gab eine Zeit, wo die Krankheit mich kontrolliert hat. Also eine Panikattacke ist letztendlich der Glaube, dass man kurz vor dem Tod steht. Ich brauchte Freiraum, um mich zu finden, um zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Und das war, glaube ich, auch der Knackpunkt. Ich wusste nicht, wer ich bin und was ich wollte.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast ist Musiker. Er heißt im echten Leben Filippo. Selbstfindung ist für ihn nie vorbei, sagt er, sondern ein lebenslanger Prozess. Und er hat seit seinem 20. Lebensjahr immer wieder mit Angststörungen und Panikattacken zu kämpfen. Und genau darüber wollen wir heute reden. Und ich freue mich sehr, dass er bei einem stillen Wasser bei mir in der Küche sitzt. Faso.
Hi Benny, ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein.
Vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. Das war jetzt eine sehr schwere Einleitung, aber wir haben gesagt, wir wollen darüber reden, wir wollen über Angststörungen und wir wollen über Panikattacken reden. Aber bevor wir das tun, wie immer zu Beginn des Podcasts zuerst die Frage auch an dich, Fenster oder Gang?
Fenster oder Gang? Fenster. Auf jeden Fall Fenster, weil ich verbinde das direkt mal mit der Angststörung, die mich begleitet. Ich bin ein sehr panischer Mensch und eine der Ursachen ist, glaube ich, die Tatsache, dass ich die Kontrolle nicht gerne verliere über mich, über mein Leben, über das, was mich umgibt. Und vor allem Fliegen, also wo die Frage stellt, das denke ich irgendwie direkt ans Fliegen. Da gibt man die Kontrolle ja irgendwie schon ab. Man fliegt das Ding ja nicht selber.
Beim Zugfahren im Übrigen auch.
Genau, beim Zugfahren auch. Wobei ich mir beim Zug irgendwie einbilde, ich könnte jederzeit aussteigen, was Bullshit ist, aber irgendwie ist es noch auf dem Boden. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich am Fenster sitze und ich nach draußen gucken kann, ich irgendwie so eine eingebildete Art von Kontrolle irgendwie habe über das, was gerade passiert. Dass wenn der Flügel abbrennt, ich das sehen würde. Was ich dann tun würde, keine Ahnung.
Ich fürchte, wenn der Flügel schon brennt, ist es eh zu spät noch irgendwas
zu tun. Aber ich gehört habe, wenn ein Flügel brennt, müsste es eigentlich noch funktionieren, dass man landen kann. Vielleicht erzähle ich aber gerade auch Bullshit. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Hey, aber es ist es ist Teil deines Lebens, Teil deiner Vergangenheit, eben nicht nur eine Flugangst, sondern ja eine generalisierte Angststörung. Wann hat das Ganze angefangen? Weißt du noch, was so für dich der Auslöser war?
Der Auslöser war mit Ende 19, Anfang 20, nach dem Abitur, eigentlich ziemlich direkt danach, in dem einen Jahr, wo ich nichts gemacht habe, wo ich mehr oder weniger, was auch sehr damit zu tun hatte, sehr viel damit zu tun hatte, mich gesucht habe und irgendwie versucht habe zu verstehen, was mache ich jetzt eigentlich? Weil irgendwie lebt man bis zum Abitur, zumindest war das für mich so, wenn man in so einem kleinen Dorf, Stadt irgendwie groß wird, ist ja irgendwie bis nach dem Abitur alles schon geplant. Und bis dahin hatte ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht, dass es ein Leben danach gibt. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, drüber nachzudenken, okay, was machst du jetzt eigentlich? Und da bin ich in ein Loch gefallen und hätte aber nicht gedacht, dass das solche Auswirkungen haben kann, weil das halt ziemlich viel aufgedeckt hat von dem, was irgendwie in mir vorging. Es fing an mit, der Auslöser war Hypochondrie, also die Angst vor Krankheiten, die ich tatsächlich bis dahin, also ich war immer schon ein sehr ängstlicher Typ, also ein sehr vorsichtiger Typ auch. Und dann fing diese Angst vor Krankheiten an und irgendwie habe ich mir eingebildet, eine schlimme Krankheit im Kopf zu haben, irgendwie irgendwas wie ein Hirntumor. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe. Auf einmal war dieses Hollywood-Szenario in meinem Kopf drin, dass ich jetzt zum Arzt gehe und der mir sagt, sie haben halt jetzt nur noch 1-2 Monate. Und das wurde so echt, das wurde so real, dieses Bild von dieser Krankheit, dass ich die erste große Attacke gekriegt habe. Und man kann sich das wie so einen Teufelskreis vorstellen. Man fängt mit einer Idee an von dieser Krankheit und dann packt es dich. Die Gedanken kreisen die ganze Zeit um das Gleiche. Du vernachlässigst dich, du vernachlässigst, dein Appetit stoppt, du isst weniger, du trinkst weniger. Das löst natürlich in dem Fall dann Unwohlsein aus. Du nimmst ab, du bekommst Kopfschmerzen. Falls man Süchte hat, ist es meistens so, dass man die dann halt auch mehr wahrnimmt. dann kriegst du Kopfschmerzen und denkst dir, oh, ich habe Kopfschmerzen. Das ist noch ein Signal natürlich, der die Krankheit bestätigt. Und das alles hat dazu geführt, dass ich für eine sehr lange Zeit, ich glaube sogar fast 3 Monate, dann so krass in diesem Wirbel gefangen war, dass ich irgendwas mit 10 bis 15 Kilo abgenommen habe, nicht mehr vernünftig gegessen habe, nicht mehr getrunken habe. Bis damals mein damaliger Hausarzt dann wirklich den Schlussstrich gezogen hat und gesagt hat, okay, das reicht. So, er wollte es versuchen, ohne mir in dem jungen Alter Tabletten zu geben. Hat er auch nicht gemacht, aber der hat mir dann damals irgendwas gespritzt. Ich habe keine Ahnung bis heute nicht, was es war. Er hat es damals als Drehzahlbegrenzer beschrieben, weil er einfach gemerkt hat, dass er nicht mehr durchkam. Also ich habe ihn nicht mehr wahrgenommen in dem, was er gesagt hat. Und habe dann, das ist das Einzige, was ich irgendwie noch so richtig weiß, irgendwie auch lange geschlafen. Ich glaube 2-3 Tage am Stück irgendwie mehr oder weniger. Und bin dann mit einem riesen Hunger aufgewacht. Das weiß ich noch. Und das war, glaube ich, damals einer der schönsten Momente für meine Mama zu sehen. Er hat Hunger. So, Mama, ich habe Hunger. Die hat mir, ich glaube, so viel Essen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, was sie da alles aufgetischt hat.
Wobei das ja ein bisschen typisch italienisch
ist. Ja, total. Ne? Aber, nicht so, als aber da war es halt krass. So, ne? Also die Freude, dass ich esse, war halt riesig. Und es ging dann so langsam bergauf, aber das war so der Anfang und es hat mich dann eigentlich bis heute begleitet. Also es war immer da. Nicht mehr zum Glück in diesem Ausmaß, ich glaube, weil es das erste Mal war. Aber seitdem habe ich das halt, seitdem habe ich diese Angststörung.
Wie ging es kurz danach weiter? Wie hast du noch versucht, das irgendwie in den Griff zu bekommen, daran zu arbeiten, in Form einer Therapie?
Ja, also ich habe relativ, ich war zum Glück nie jemand, der das nicht wahrhaben wollte. Nicht so richtig. Also ich habe lange gebraucht, es als Krankheit anzusehen. Aber mir war schon immer klar, dass da irgendwas ist. Also, dass es nicht normal ist. Und wobei normal so ein fürchterliches Wort ist. Aber,
es ist ja de facto eine Krankheit.
Genau, ne?
Also es ist eine Krankheit. Es ist halt kein gebrochener Arm, aber
der Schritt, es zu erkennen, ist halt wirklich schwer. Also ich glaube, das ist einer der Punkte, der am schwierigsten zu verstehen ist. Weil wenn man das von außen, wenn du den Arm brichst, dann kriegst du halt einen Gips. Und dann wird das halt behandelt. Aber bei sowas weißt du halt nicht, wie wird das denn jetzt behandelt? Wo setzt man an? Woran liegt es? Ich habe mich damals direkt für eine Therapie entschieden und habe gesagt, okay, ich muss das unbedingt in den Griff kriegen, weil das hat sich einfach zu eklig angefühlt. Genau, und da fing dann halt quasi die Therapie an mit einem Psychotherapeuten damals noch. Ja.
Du hast gerade schon so ein bisschen beschrieben, was passiert bei einer Panikattacke, bei einer Angststörung. Ich persönlich habe die Erfahrung ja selbst auch gemacht. Das heißt, ich weiß, was so ein bisschen körperlich passiert, was so gefühlstechnisch in einem vorgeht.
Wobei, aber, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das ist eher diese generalisierte Angststörung, die ich beschrieben habe.
Genau, also dieser generelle
Zustand. Dieser generelle Zustand, immer genau. Hast, ne? Die Panikattacke, das ist ja nochmal, das kann man sich vorstellen wie so ein permanenter Erregungszustand, der dann so Peaks bekommt. Mhm. Das ist dann die Panikattacke. Mhm. Ne? Die hatte ich natürlich in dieser Zeit auch, mehrere davon, aber generell war das halt dann diese generalisierte Angststörung halt. Ne?
Und kannst du versuchen, begreifbar zu machen, was in so einer Panikattacke passiert?
Also eine Panikattacke ist letztendlich der Glaube, dass man kurz vor dem Tod steht. Mein Herz fängt an zu rasen, meine Füße werden kalt, meine Hände werden kalt, es fängt überall an zu kribbeln, ich kriege wie so Hitze- und Kältewallungen gleichzeitig, die hoch und runter gehen und mein Kopf sagt, hä, du sitzt doch gerade hier und schreibst einen Song. What the fuck? So, was ist los? Und dieses Nicht-Zusammenpassen dieser zwei Signale führt dann dazu, dass du halt in völlige Panik ausbrichst, weil du dann denkst, was ist jetzt los? Und das ist dann bei jedem Unterschied. Ich kriege gerade einen Herzinfarkt. Ich habe einen Schlaganfall. Ich gebe gleich um. Was übrigens so eine Sache ist, hat mir irgendwann mein Hausarzt gesagt, die relativ unwahrscheinlich ist, weil in einer Panikattacke passiert genau das Gegenteil. Dein Körper bereitet sich
mit Adrenalin,
genau,
ne?
Genau, dein Körper bereitet sich darauf vor, eben nicht umzukippen. Und aus der Paniksituation, in dieser Gefahrensituation halt irgendwie aktiv sein zu können. Das heißt, umkippen ist da eher nicht drin, sondern im Gegenteil, du pumpst halt komplett hoch. Das ist halt ein Marathonlauf. Man kann sich das immer so vorstellen, also wird das auch oft in Literatur beschrieben, dass es halt so ein Urinstinkt ist, den wir haben als Menschen. Das ist, wenn halt der Löwe halt da ist, der dann dem Steinzeitmenschen hinterhergerannt ist, dann aktiviert der Körper halt alle lebensnotwendigen Funktionen, um zu überleben und rennt. Rennt. Das Schlimme daran ist, dass du halt nicht rennst und dass kein Löwe da ist, sondern dass du in einem völlig ruhigen und normalen Zustand bist gerade. Und das ist das, was halt aufeinander prallt und diese Verwirrung im Kopf halt herrscht. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen verstanden hat. Also es ist wirklich schwer zu erklären.
Für mich, der das selbst erlebt hat, ja, kann man, also ne, würde ich sagen, ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Aber klar, es ist schwierig, weil jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn man mal umknickt oder einen blauen Fleck hat. Da kennt jeder den Schmerz. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das Gefühl so nachempfinden kann, wenn man das nicht kennt. Du hast ja gesagt, dass du mit Anfang 20 dann Therapie gemacht hast, bis heute ja immer mal wieder, aber eben auch in Kontakt bist ja noch mit Therapeuten. Aber war das für dich auch so die Suche nach der Ursache? Hast du diese Ursache gefunden?
Das war auf jeden Fall die Suche nach der Ursache. Also ich bin generell leider oder zum Glück charakterlich auch jemand, der es nicht mag, wenn man keine Antwort auf eine Sache findet. Das macht mich kirre. Also ich hatte direkt von Anfang an ein sehr großes Interesse daran, das einfach zu erforschen. Und habe dann angefangen, mit diesem Therapeuten quasi zu quatschen lange und habe ihn dann irgendwann auch gewechselt, weil das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Also du musst auf jeden Fall den richtigen Menschen finden, mit dem du darüber redest. Und das hat nichts damit zu tun, ob der gut ist oder nicht. Das hat einfach was mit deiner Situation. Bei mir hat zum Beispiel sehr geholfen, dass es dann später ein Psychiater wurde, der halt auch Neurologe ist, der halt einfach eine medizinische Grundausbildung hat und mir als Hypochonder, als jemand, der Angst hat vor Krankheiten und das oft der Trigger ist, auch einfach medizinisch Ängste nehmen konnte.
Ne? Indem er dir sagt, du hast nichts körperlich.
Ne? Ja, oder indem er mir zumindest sagt, das und das liegt da und da dran, das könnte das und das sein, so, das ist normal in diesem Zusammenhang. Für mich hat sich damals dann relativ schnell, wurde relativ schnell klar, dass ich halt einen Bruch brauchte. Ich musste weg von zu Hause. Nicht, weil mein Zuhause schlimm war, aber weil ich brauchte Freiraum, um mich zu finden, um zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Und das war, glaube ich, auch der Knackpunkt. Ich wusste nicht, wer ich bin und was ich wollte. Und das musste ich dann erstmal rausfinden.
Weißt du, woran das lag, dass du lange Zeit nicht wusstest, wer du bist und was du willst?
Also ich habe, ich weiß gar nicht, ob das Werbung ist, wenn ich das sage, aber mir hat ein sehr gutes Buch geholfen damals. Und zwar heißt das Das Drama des begabten Kindes von einer englischen Psychologin. Und ich müsste jetzt tatsächlich nachgoogeln, wie sie heißt, aber vielleicht kann man das irgendwann in der Beschreibung oder so reinschreiben, weiß nicht. Und sie hat halt dieses Buch geschrieben. Ich glaube, das ist tatsächlich für Psychologen eigentlich auch geschrieben, aber ist relativ gut zu verstehen. Und sie beschreibt sowas wie eine narzisstische Störung. Nicht mit Narzissmus zu verwechseln. Kennen wir. Ja. Kennen wir. Ja. Jeder hat mal einen Narzissten kennengelernt.
Ich glaube, nein, kennen hat wir nichts, alle.
Vielleicht bin ich sogar ein bisschen narzisstisch. Aber nein, das hat nichts damit zu tun, sondern es ist halt eine narzisstische Störung. Und sie beschreibt da drin halt eine ganz bestimmte Typologie an Mensch, die sowas wie eine Hypersensibilität hat, genetisch von Geburt an. Menschen, die halt eine Hypersensibilität besitzen, die nehmen halt bestimmte Schwingungen wahr, die ist, glaube ich, wissenschaftlich sehr umstritten, aber ich kann es bezeugen, mir geht es oft so. Und die beschreibt halt, dass solche Kinder oft als sowas wie, also so eine Rettungsrolle im Leben einnehmen. Das heißt, die nehmen in ihrer Familie und in ihrem Umfeld die Rolle desjenigen ein oder derjenigen ein, die zum Retten da sind, die bringen alle zum Lachen, die sind der positive Pol. Und das war ich in meinem Umfeld und in meiner Familie.
Der Sonnenschein.
Ich war der Sonnenschein, genau. Ich war derjenige, der alle zum Lachen gebracht hat. Ich bin nach 8, 9 Jahren erst gekommen, nachdem meine Eltern versucht haben, mich zu bekommen. Das heißt, ich war ein sehr, sehr großes Wunschkind. Also ich war total das Wunschkind. Und wo ich dann da war, war das natürlich so, wow, er ist da. So, ne? Und ich habe diese Rolle eingenommen. Ich habe irgendwann verstanden, dass meine Aufgabe ist, die Leute um mich herum zufriedenzustellen. Und das habe ich gemacht, bis ich 20 war, 19, 20. Und ich glaube, dass es so dann passiert ist, dass ich dann halt der Moment, wo ich dann gefragt wurde, so, ja, was machst du denn jetzt nach dem Abitur? War dann für mich so, wie? Das soll ich jetzt entscheiden? I don't know, keine Ahnung. Was macht man denn so nach dem Abitur? Und da war dann, glaube ich, der Moment gekommen, wo dann einfach mein Kopf gemerkt hat, so, oh, oh. Und das hat mich halt völlig in Panik versetzt. Weil es verlangt ja jeder von dir dann in dem Moment. All eyes on me halt, ne? So dieses, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Mach ja was Vernünftiges. Der eine sagt dir, folg deinem Herz. Der andere sagt dir, dass du ja was machst, wo du mit Geld verdienst. Also, ne? Und du sitzt da und weißt überhaupt nicht, was eigentlich das Richtige ist, weil das gibt es ja auch nicht. Das Richtige gibt es ja nicht. Oder zumindest vielleicht das, was dich halt glücklich macht.
Und das ist bei dir in deinem Falle aber doch die Musik, oder?
Auf jeden Fall.
Was war denn dann so der ausschlaggebende Grund zu sagen, das ist es jetzt, was ich machen will? Wie hast du das gemerkt?
Der Therapeut damals, der hat mir irgendwann eine Frage gestellt, der hat mich irgendwann gefragt, was mich glücklich macht. Und das konnte ich natürlich nicht beantworten. Für mich war dann glücklich sein, wenn es Mama gut ging, wenn es Papa gut ging, wenn es meinem Bruder gut ging, wenn es meinen Freunden gut ging. Und genau, der hat mich dann damals gefragt, ja, nee, sagt er, stell dir einfach vor, man sagt ja, wenn man verliebt ist oder wenn einen etwas sehr glücklich macht, dann hat man Schmetterlinge im Bauch. Wann hast du das? Und da war dann bei mir direkt so, ja, wenn ich Musik mache, wenn ich singe. Er sagte dann, machen Sie Musik, sonst werden Sie krank. Ich glaube, wenn es mir heute so gut geht, wie es mir geht, liegt es, glaube ich, gerade daran. Weil ich wäre, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang wäre ich, glaube ich, echt krank geworden.
Hast du manchmal das Gefühl, also oder anders formuliert, ich bin eine Last oder wer soll das ertragen? Sind das Gedanken, die du manchmal auch hast?
Absurderweise sind das sogar Gedanken, die ich schon hatte, bevor ich überhaupt wusste, dass ich irgendwie eine Angststörung besitze. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hatte schon immer irgendwie dieses, und das soll auch gar nicht dramatisch klingen oder irgendwie so Mitleid erregen, sondern es war halt immer ein sehr rationaler Gedanke. Ich habe immer dieses Bild von so einer Montagekette gehabt. Es gibt ja Controlling-Stationen, wo dann die Teile nochmal gecheckt werden. Und ich habe immer dieses Bild im Kopf gehabt, dass ich halt produziert wurde und durch diese Controlling-Kontrolle durchgerutscht bin und irgendwie in die Welt geschickt wurde.
Und defekt.
Genau, irgendwie defekt bin. Und aber trotzdem es in die Welt geschafft habe. Und jetzt rumlaufe und irgendwie deswegen auch immer schon als etwas komisch wahrgenommen wurde, irgendwie nie so richtig in die Norm reingepasst habe und finde mein Gegenstück irgendwie auch nicht, weil, ne, ist ja defekt, das heißt, wo findest du dein Gegenstück? Und irgendwie finde ich es eine sehr plausible Art der Beschreibung, ne, wie man sich selbst fühlt. Und wer weiß, vielleicht hat das tatsächlich dazu geführt, dass man unterbewusst, ja, sich auf einer Seite vielleicht als was Besonderes wahrgenommen hat, aber irgendwie auch trotzdem als Fehler, ne? Also oder als Defekt irgendwie wahrgenommen hat. Das hat immer auch den Beigeschmack von, ja, von falsch sein, von sich falsch fühlen in der Gesellschaft dann.
Ich glaube, man muss immer gucken, ob das die richtige Wortwahl ist, ja. Weil, also ich glaube, anders und besonders trifft es irgendwie in deinem Falle, glaube ich, besser als Dankeschön. Zu sagen, dass du defekt oder falsch bist. Dankeschön, danke.
Ja, aber es kommt immer auf die Momente an, ne? Deswegen sage ich ja, also klar ist es, finde ich, wenn irgendjemand nicht der Norm entspricht, dass es was Besonderes ist, aber man muss halt einfach auch ganz, ganz objektiv sagen, dass Menschen wie wir sich dann halt auch manchmal falsch fühlen. Es ist halt einfach so, ne? Und ich glaube, dass du das auch weißt, weil du auch ein sehr besonderer Mensch bist. Von daher,
danke, ich nehme das mal als Kompliment.
Absolut, in dem Zusammenhang könnte es auch anders gemeint sein. Nein, das ist absolut ein Kompliment. Aber du weißt, was ich meine. Trotzdem ja, muss halt drüber, genau das ist es. Man, vielleicht ist das sogar der Punkt, man sagt halt, ja, nein, du bist was ganz Besonderes. Wenn die dich in der Schule ärgern, dann ist das nur, weil du was Besonderes bist. Ja, aber fuck, Alter, trotzdem leide ich drunter. Trotzdem gibt es Kinder, die müssen sich dann trotzdem in der Schule damit und diese Kinder wünschen sich, so zu sein wie alle anderen, weil die einfach leiden. Ne? Und deswegen muss man einfach anfangen, auch Menschen, wo es schön ist, dass sie besonders sind, irgendwie auch wahrzunehmen und zu verstehen und zu wirklich auch im wahren Sinne des Wortes wahrzunehmen und denen auch Instrumente an die Hand zu geben, wie sie halt mit diesem Besonderssein halt umgehen. Weil bis das alles Normalität und Norm wird, sind wir noch so weit leider von weg. Und bis dahin müssen wir halt echt drüber reden. Auch.
Immer wieder?
Immer wieder.
Da ist psychische und mentale Gesundheit ist mindestens genauso wichtig wie eine körperliche.
Absolut.
Und Geist und Seele sind Teil des Körpers auch. Absolut. Ne? Von daher stimmt diese Formulierung vielleicht auch nicht so ganz. Aber du hast ja auch ein Instrument an deine Seite bekommen, quasi die Stimme. Ist dir das auch deswegen wichtig, über genau sowas auch heute noch immer Musik zu machen? Also Unsicherheiten, Selbstzweifel, Selbstfindung, sind das auch Dinge, wo du sagst, ja, darüber will ich auch singen?
Muss ich. Ich muss darüber singen und darüber schreiben, weil das nun mal das ist, was mich beschäftigt. Und klar singe ich, schreibe ich auch Songs, wo es mal um Sonnenschein geht, aber ich will mich auch über alles andere, auch mit allem anderen beschäftigen, ja.
Also Songs in dem Fall aber ja quasi über dich, weil du warst ja lange Zeit immer der Sonnenschein.
Genau, genau. Auch der Sonnenschein hat Schattenseiten. Genau.
Stimmt. Du, eine Sache wollte ich nochmal in Bezug auf die Panikattacken nochmal fragen. Du hast vorhin schon gesagt, viele deiner Freunde, die du heute immer noch an deiner Seite hast, haben viel mit dir durchlebt und waren irgendwie immer an deiner Seite und haben dich da supportet. Und du hast mir im Vorfeld schon erzählt, dass eine Freundin von dir angefangen hat, ein Panikattacken-Tagebuch zu schreiben, um ja festzuhalten, was du sagst und fühlst und so von dir gibst. Magst du preisgeben, was da so drin steht?
Ich weiß es tatsächlich gar nicht.
Das hat sie dir noch gar nicht
also
gezeigt,
oder? Wir haben diese Idee hatten wir tatsächlich schon seit Jahren. Mhm. Wir waren nur zu blöd, das einfach mal anzufangen. Und jetzt vor kurzem hat sie dann gesagt, okay, ich mach das jetzt einfach. Und dann hat sie während eines Telefonats einfach alles aufgeschrieben, was ich halt gesagt habe. Das Problem an der Sache ist, wenn man in diesem Erregungszustand ist, dann weiß man halt im Nachhinein gar nicht mehr so richtig, wie man sich gefühlt hat und was man gesagt hat. Deswegen, das ist bei ihr. Das liegt bei ihr und sie ist halt genau in dieser Situation, dass sie nicht so richtig, nicht so hundertprozentig nachempfinden kann, was mir gerade passiert, aber irgendwie den richtigen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Sie schafft es, und das ist bei Panikattacken, also falls es Menschen gibt, die sich das anhören und die Menschen, die ein Umfeld haben, die eine Panikattacke oder die an Panikattacken leiden, das Schlimmste, was man machen kann, ist noch mehr Panik zu verbreiten. Das heißt, so Sätze wie, bist aber blass, nicht, dass du umkippst, sollen wir einen Krankenwagen rufen? Das sind so Sachen, das ist so, oh Gott. Das Wichtigste daran, und ich weiß, dass das super schwer ist, ist wirklich die Ruhe zu bewahren. Weil wenn man mit panisch wird, dann wird es ein Chaos. Und sie schafft das. Sie schafft das wirklich, mir ganz ehrlich in dem Moment zu vermitteln, das beeindruckt mich gerade nicht. So, alles gut. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du in einer halben Stunde es dir wieder besser geht. Und das gibt mir Ruhe. Das ist so dieses, okay, sie guckt mich an wie immer. Sie zeigt mir gerade, das ist wie beim letzten Mal, weil du selber vergisst das in dem Moment. Das ist immer nicht wie das erste Mal, aber schon immer was Neues. Du denkst dir immer so, boah, das ist zum Beispiel einer der typischen Sprüche, boah, dieses Mal ist ganz anders. Und dann steht sie schon da, guckt mich an und sagt, nein.
Das hast du die letzten 5 Mal auch gesagt.
Genau, die letzten 10 Jahre sagst du da schon, nein, es ist nicht ganz anders. Ne? Und das ist halt so, das, was hilft, was andere tun können, was natürlich jemand selber tun kann, der das hat. Das Wichtigste, und es klingt echt immer gleich, aber es zu akzeptieren und sich wirklich Hilfe zu suchen. Weil das kann echt dein Leben irgendwann lenken. Und das ist das, wo ich sagen kann, wo ich stolz bin, dass ich es geschafft habe, die Krankheit zu kontrollieren. Es gab eine Zeit, wo die Krankheit mich kontrolliert hat. So, es ist auch bei manchen hält es auch gar nicht lange, dass man es halt ein paar Monate hat oder irgendwie ein Jahr oder zwei und dann irgendwann findet man halt den Weg. Bei mir hat halt zum Beispiel Sport geholfen, mich ausgeglichener zu ernähren. Es gibt jetzt dieses ganz moderne Wort Achtsamkeit. Sich zuhören. Also wirklich mal zuhören. Das klingt total banal, aber es ist wirklich, sich einfach mal zuhören. Sich einfach mal hinsetzen und sagen, bin ich happy so, wie es ist? Und das muss nicht sein, dass ich dann irgendwie einen Cocktailstand auf einer einsamen oder auf irgendeiner karibischen Insel eröffne, um glücklich zu sein.
Naja, und vor allem auch in Bezug auf deine Geschichte jetzt quasi, die du ja auch erzählt hast heute, einfach zu gucken, was tut mir gut, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein und was kann da irgendwie meine Medizin sein? Womit fühle ich mich gut? Ne? Darum geht es ja auch eben immer im Sinne der Achtsamkeit und der Selbstfindung. Und das ist, ja, ich bin bei dir. Das sind so Begriffe, die irgendwie so über allem schweben. Aber der Kern ist ja eben, da ist so viel Wahres dran, weil das ja auch genau im Prinzip irgendwie deine Geschichte ist.
Ja. Ich glaube, nagelt mich nicht drauf, ich glaube, es war Einstein. Mhm. Ich glaube. Der damals mal gesagt hat, bevor du dir irgendeine psychische Krankheit diagnostizieren lässt, check erstmal, ob du nicht nur von Idioten umgeben bist. Auch nochmal so ein Punkt. Das bedeutet nicht, dass du sie nicht haben kannst, aber so ein bisschen dieses unnötige Negative aus dem eigenen Umfeld, wenn man sich, glaube ich, wenn man genauer hinguckt, kann man sich manchmal einiges sparen.
Na klar, und auch das ist ja im Sinne der Achtsamkeit und Selbstfindung, ne? Zu gucken, welche Menschen tun mir gut, dann auch zu akzeptieren und anzunehmen, dass es Menschen gibt, die einem nicht gut tun und die wiederum dann auch nicht mehr in das Leben zu lassen. Ne? Das ist ja eben genau das. Also man hat es schon in der Hand. Ne? Also
absolut.
Man hat die Umwelt oder Menschen im eigenen Leben schon auch in der Hand, die das zuzulassen oder ja, eben auch auszusortieren. So genau. Hart das ja manchmal auch klingt. Ne?
Ja, man muss doch echt eigentlich das machen, worauf man Bock hat, ne? Soweit es geht halt. Ne?
Ich habe noch eine Nachfrage tatsächlich nochmal in Bezug auf die Hypochondrie, weil du hast vorhin schon gesagt, auch du, ne, hast dann manchmal das Gefühl von, mir kribbelt der Arm, könnte das ein Herzinfarkt sein oder was auch immer. Gibt es noch andere Situationen oder Beispiele, wo du manchmal dieses Gefühl hast von, oh mein Gott, was ist das, bin ich krank? Also wann das so passiert, wann du das bemerkst?
Also ich habe mir natürlich mittlerweile in den Jahren einige Neurosen angewöhnt, ne? Also so Sachen wie, ich bin am Autofahren und grinse in den Spiegel rein, um zu gucken, ob meine Gesichtshälften noch funktionieren, weil ich keinen Schlaganfall habe. Oder diese Freundin von mir zu bitten, mal den Kreuzgriff zu machen, ob meine Arme noch gut funktionieren. Oder mich ständig meine Lymphknoten abzutasten. Das sind so Neurosen, die man sich dann mit der Zeit angewöhnt. Weiß nicht, was kann ich für ein Beispiel bringen? Ich habe irgendwie seit einiger Zeit ist es bei mir das Herz, wo ich halt mir irgendwie, keine Ahnung warum, ich habe mir einfach eingebildet, dass ich irgendwas am Herzen habe. Habe auch seitdem schon 3 EKGs gemacht und es war alles gut, aber es ist da und ich habe irgendwann war ich auf dem Laufband und habe halt einfach, ich bin Raucher und habe dann halt einfach lange keinen Sport gemacht und bin dann einfach direkt auf volle Pulle und habe dann einfach gemerkt, wie mein Herz bei 190 war und ich mir dachte so, ach du Scheiße. Hab's dann gesehen und in dem Moment, wo ich es gesehen habe, bin ich halt völlig durchgedreht, habe ich halt eine Panikattacke gekriegt, das war dann in dem Moment der Trigger. Bin dann vom Laufband runtergegangen und so wie ein gesundes Herz halt agiert, ist natürlich mein Puls runtergegangen, ist aber auf 120 dann geblieben, weil ich halt in einer Panikattacke steckte. War dann beim Arzt, hab das abklären lassen, alles gut, da ist nichts. Kann aber seitdem, hab seitdem Schwierigkeiten, auf ein Laufband zu gehen, weil sobald ich draufgehe, mein Puls halt anfängt in die Höhe zu gehen, weil ich in einem Erregungszustand bin und dann Angst bekomme und wieder runtergehe.
Das sind ja alles Krankheiten, die Angst vor einer lebensbedrohlichen Krankheit, genau, von der ich sterben, ja, könnte. Ja. Ist das
immer
in gewisser Form quasi auch eine Angst vor dem Tod?
Ich bilde mir halt immer ein, es wäre die Angst zu sterben. Dabei ist es eigentlich die Angst, nicht mehr da zu sein. Die Angst, vergessen zu werden. Die Angst, Schmerzen zu empfinden. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren vor allem. Weil auf der Basis dieser ganzen Sache steckt ja wieder dieser Kontrollverlust. Also Kontrollverlust hat sehr viel mit sowas zu tun. Also mit diesen ganzen Angststörungen. Also ich möchte halt alles unter Kontrolle haben. Bestimmte Sachen kann ich nicht kontrollieren.
Du kannst auch nicht kontrollieren, wann du sterben wirst.
Genau. Das ist eigentlich die Angst, die dahinter steckt. Und ja, und es ist halt oft eigentlich auch eine Problemverlagerung. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Psychologen halt erarbeitet. Also in dem Moment, wo ein Problem auf mich zukommt, das checke ich in dem Moment natürlich nicht, immer nur im Nachhinein. Oder vielleicht checke ich es und will es dann nicht wahrhaben, Teil der Krankheit. Es kommt ein Problem auf mich zu, wo ich das Gefühl habe, das wird schwer und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann ist das Beste, was mein Kopf halt machen kann, sich eine Krankheit einzubilden, die so schlimm ist, dass sie ja, oder so schlimm sein könnte, dass sie ja jetzt erstmal Untersuchungen benötigt. Und ich könnte davon ja sterben. Das heißt, das Problem, was ich eigentlich habe im Leben, ist dann ja erstmal nicht schlimm. Weil erstmal muss ich mich erstmal darum kümmern, zu überleben. Und deswegen rückt dann das eigentliche Problem, rückt dann halt zur Seite.
Schaffst du das denn, dann zum eigentlichen Problem wieder zurückzukommen?
Mittlerweile ja. Ja, mittlerweile ja, aber in den Anfängen habe ich mich da halt völlig überwältigen lassen von, ne? Aber das ist auch normal. Also das ist auch ein völlig normaler Prozess, dass man das mal. Also das Krasse ist ja, dass so viele Menschen das haben, ohne zu wissen, dass sie es haben. Ne, das ist halt so krass.
Und Vielleicht hören es aber jetzt Menschen, ne? Das ist ja das Gute, dass das vielleicht Menschen hören, und deswegen bin ich dir so dankbar und finde das so cool, dass du da so offen quasi deine Geschichte erzählst, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die dann wirklich da sitzen und denken, ach guck mal, ja okay, ich bin kein Freak, sondern das kann normal sein, und also ich kann das mal, kann daran arbeiten auch. Ne?
Ich schäme mich bei vielen Sachen. Aber der sagt, ja nee, weil ganz ehrlich, also warum soll ich mir die Last denn auch noch aufbürgen, dass ich mich jetzt auch noch dafür schäme?
Ich glaube aber, viele können das nicht und viele schämen sich dafür.
Ja,
und das ist, eben mehr als offensichtlich und deutlich, dass das Thema psychische und mentale Gesundheit oft noch tabuisiert wird in
unserer Gesellschaft. Ich sag dir sogar, ein gesundes Schamgefühl ist sogar okay, ist sogar absolut richtig. Also ich finde, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo zu wenig Schamgefühl teilweise besteht. Also viele sehen ja sich schämen als etwas Negatives. Nein, Scham gehört zum Menschen dazu, und eigentlich sollte man auch einen gesunden Scham haben, der oft fehlt mittlerweile in der Gesellschaft, in den Medien halt auch oft, wo man sich denkt so, oh, okay, so ein gesunder Scham wäre da vielleicht mal angebracht. Und es ist auch völlig gesund und okay, dass man nicht so wie ich über seine Angststörung spricht. Bei mir ist das ein Prozess, der gekommen ist, weil ich über Ecken meiner Gefühle spreche, die ja im normalen Leben, ne, keiner irgendwie macht. Also ich verarbeite halt Dates in meinen Songs, ich verarbeite die Pandemie, ich verarbeite irgendwie Trennungen. Das heißt, warum soll ich dann nicht über meine Angststörung reden?
Sich weiterhin selbst finden, gelassener sein, Musik machen. Gibt es noch etwas, was du dir wünschst für dich persönlich, für deine Zukunft?
Möchtest du, dass ich tiefgründig und philosophisch bin, oder kann ich einfach total pathetisch und trivial sein?
Was immer du möchtest, das ist, the stage is yours, mein Lieber.
Nein, ich fühle mich heute so, ich fühle mich heute so von Liebe umgeben, deswegen von eigentlich immer mein restliches Leben Liebe schenken zu können und von Liebe umgeben zu sein. Ich weiß nicht, würde ich das jetzt hören, wie das jemand anders sagt, würde ich sagen, du Typ, ist das pathetisch. Aber eigentlich ist es doch genau das. Also eigentlich ist es tatsächlich das, einfach von positiver Liebe halt umgeben zu sein. Was anderes braucht man eigentlich nicht, das sieht man ja jetzt auch. Was hat man denn von seinem ganzen Schaffen, wenn dann so eine Weltpandemie kommt und dich zu Hause einsperrt? Das ist. Und ich wünsche mir, dass ich natürlich auch weiterhin die Freiheit haben werde, immer das machen zu können, worauf ich Lust habe. Diesen Luxus zu haben. Wenn nicht, dann halt nicht. Dafür hatte ich es schon ein paar Jahre.
Sag das nicht, damit machst du dich nur wieder kleiner, als du bist, mein Lieber. Also ich wünsche mir das Glück dieser Erde, aber wenn ich es nicht bekomme, ist es auch nicht schlimm.
Okay. Aber weißt du, das ist so dieses Prinzip von, ich hatte es wenigstens jetzt ein paar Jahre. Ja. So, und es ist okay, ne? Einfach mal auch dankbar zu sein. Und wenn es dann halt nicht so ist, ja gut. Es gibt Leute, die haben es von Anfang an nicht. So, ne? Ich hatte das Glück, es jetzt ein paar Jahre machen zu können. Und ich werde alles geben, um es weitermachen zu können. Mich kriegt man eigentlich so schwer, so einfach weg.
Das kann man sich auch ruhig mal anhören, was du die letzten Jahre gemacht hast.
Ach so, okay.
Und was du da verarbeitet hast, das meine ich. In Form von deiner Musik.
So, ja, man kann es sich auch anhören.
Ach so, das war so. Es geht.
Ich dachte jetzt gerade so.
Man kann es ertragen.
Es ist okay.
Nein, sowas nicht. Ich wollte damit sagen, was du die letzten Jahre gemacht und durchlebt hast, kann man sich auch anhören. Und es ist sehr schön.
Du warst auf einem Konzert. Also du hast dich als positiv gegenüber meiner Musik geoutet. Also
ja.
Kannst du es nicht mehr zurücknehmen.
Nee, würde ich auch gar nicht. Also möchte ich gar nicht.
Nö. Perfekt. Nö. Ich freue mich. Nö.
Ich glaube, was mir wichtig ist, nur am Ende jetzt nochmal zu sagen, außer dir danke, dass du
danke dir
Gast warst, dass du in meiner Küche gesessen hast, dass du
das deine war eine Art Therapie,
die Geschichte muss dir geteilt hast. Genau, aber und gleichzeitig ist es tatsächlich aber trotzdem ja ein Podcast über das Leben, so über Ängste, über Liebe, über Sorgen, was auch immer in unserem Leben passiert, aber kein psychologischer. Also wir beide sind beides keine Psychologen, können quasi nur aus unseren Erfahrungen erzählen und quasi euch mit an die Hand geben, was wir so erlebt haben.
Nee, das war durch und durch, sogar die Zitate waren ja wahrscheinlich falsch, also alles gut, ne? Also alles nicht wissenschaftlich.
Bitte nochmal alles gegenchecken. Genau. Ja.
Also ich kann nur als Beleg mein Leben halt dafür nehmen, und das kann mir halt keiner wegnehmen.
Also, ja. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr ihr braucht da noch Hilfe oder ihr braucht da Support oder Anlaufstellen, dann packen wir das und auch Fasos richtige Zitate, die er vielleicht möglicherweise falsch
ja, hat, bitte.
Alles in die Shownotes.
Faktencheck. Faktencheck.
Damit ihr das alles nochmal gegenchecken und nachlesen könnt. Ey, ich danke dir,
dass du heute hier warst. Es war wirklich cool. Es hat wirklich, wirklich Bock gemacht.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.